Mein Thema ist, wie gesagt, die Wiedereingliederung nach psychischen Erkrankungen. Ich möchte mich aber überhaupt auf das Thema Wiedereingliederung nicht nur nach psychischen Erkrankungen, möchte das abhandeln. Vielleicht ganz kurz meine Sicht als Arbeitsmedizinerin ist natürlich die Sicht von vom Unternehmen heraus. Das heißt, ich bin nicht in einem Krankenhaus beschäftigt, ich bin nicht niedergelassen. Ich sehe die Mitarbeiter, die nach einer Heilbehandlung, nach einem Krankenhausaufenthalt dann wieder in den Beruf zurückkommen und hier versuchen, Fuß zu fassen. Und eine ganz besondere Herausforderung ist die Wiedereingliederung nach längeren Erkrankungen. Und eine noch besonderere Herausforderung ist sie aus meiner Sicht nach psychischen Erkrankungen. Eine Erklärung dafür ist, wenn Sie sich das anschauen, es ist schon sehr beeindruckend, wie sich unsere Arbeitswelten in den letzten 50 Jahren geändert haben. Wenn Sie sich überlegen, 1950 war es noch so, dass 70% der Jobs in der Industrie, in der Land- und Forstwirtschaft waren. Das heißt, da war die körperliche Integrität erfolgsentscheidend natürlich. Wenn Sie Schmerzen hatten, wenn Sie kaputte Knie hatten, wenn Sie kaputte Gelenke hatten, dann konnten Sie diesen Beruf nicht ausführen. Wir leben jetzt in einer Dienstleistungsgesellschaft. 9 von 10 neuen Jobs in der zivilisierten Welt werden im Dienstleistungssektor geschaffen. Dienstleistung hat Kunden, Dienstleistung verlangt Kundenkontakte, verlangt emotionale Stabilität und verlangt eine Menge an psychischer Gesundheit. Und das ist mit Sicherheit ein ganz wesentlicher Grund dafür, dass die psychische Gesundheit oder das Fehlen der psychischen Gesundheit oder dieses ganze Thema mit der Invaliditätspension aufgrund psychiatrischer Erkrankungen so stark in den Vordergrund rückt. Ganz kurz nur zur Verdeutlichung, wir sprechen, wenn wir hier von psychischen Erkrankungen sprechen, auch die Daten, die ich Ihnen zeige von den sogenannten Mild Mental Diseases, das schließt natürlich jetzt schwerere psychiatrische Erkrankungen aus. Diese Menschen finden wir seit 10 bis 20 Jahren ohnehin fast nicht mehr im Erwerbsleben. Ich möchte Ihnen als erstes einmal sozusagen nach dieser Folie 3 so österreichische Tatsachen im Vergleich zum europäischen Ausland zeigen und die Problematik eines Arbeitsmediziners, wenn es um gesund oder krank geht. Ich meine, 25% der österreichischen Arbeitnehmer, die im Erwerbsleben sind, sind nicht gesund, wenn man diese WHO-Definition der absoluten psychischen, seelischen, körperlichen und sonstigen Gesundheit hernimmt. 25% haben eine oder mehrere chronische Erkrankungen. Das können rheumatische Erkrankungen sein, das können psychische Erkrankungen sein. Das kann eine Polynose sein, die jetzt nicht arg ist, aber einen Monat lang möglicherweise wirklich stark beeinträchtigt, wenn man keine Luft kriegt und. Und wenn wir wirklich nur die ganz Gesunden im Erwerbsleben haben wollen, dann kicken wir uns langsam aber sicher 20-25% der Erwerbstätigen hinaus und haben sozusagen nur die Fittesten und Gesündesten, die Zugang zur Erwerbsarbeit haben, was hochproblematisch ist, überhaupt in Zeiten, wo Erwerbsarbeit ein knappes Gut wird. Und sozusagen diese Frage gesund, krank, gesund ist am Arbeitsplatz, krank ist im Krankenstand. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das gehört hat, wahrscheinlich die meisten. Wir bekommen mit Juli nächsten Jahres ein neues Gesetz, das sogenannte Wiedereingliederungsteilzeitgesetz, das erstmalig in Österreich es möglich macht, dass Menschen beispielsweise 50% nach einer längeren oder nach einer schwereren Erkrankung, nach einer onkologischen Erkrankung oder einer sonstigen Erkrankung 50% arbeiten und das Unternehmen zahlt 50% des Lohns. Und die der zuständige Krankenversicherungsträger zahlt 50% Krankengeld. Das heißt, das ist zum ersten Mal wirklich mit Kombilohnmodellen die Möglichkeit, dass Menschen mit Einschränkungen teilarbeiten können. Das heißt nicht Teilkrankenstand, sondern wieder Eingliederungsteilzeit und so Zugang zur Erwerbsarbeit haben. Nur ganz kurz, das gibt es in der Schweiz, in Deutschland, in den skandinavischen Ländern seit Jahrzehnten. Ja, also wir sind sicher eines der letzten Länder, das da nachzieht. Wenn Sie sich anschauen, das sind Zahlen von der OECD, relativ aktuelle Zahlen, die Erwerbsquoten für psychisch kranke Menschen sind in Österreich seit vielen Jahren traditionell eher nieder. Also bei uns sind psychisch kranke Menschen deutlich weniger im Erwerbsleben zu finden als in anderen europäischen Ländern. Auf der anderen Seite, und weil hier sozusagen jemand von der onkologischen Rehabilitation auch sitzt, das bezieht sich ganz explizit auf psychische Erkrankungen und nicht auf onkologische. Aber bei psychischen Erkrankungen wissen wir, obwohl das von Schweden kommt, wir wissen es auch bei uns in Österreich, dass die Dauer der Abwesenheit ein ganz wichtiger prognostischer Faktor für die gelingende Wiedereingliederung ja oder nein ist. Das heißt, wenn Menschen aufgrund einer milden psychischen Erkrankung 6-7 Monate im Krankenstand sind, dann wird die Wiedereingliederung, die erfolgreiche Wiedereingliederung im ursprünglichen Job zunehmend schwer. Eine ganz besondere Brisanz hat das, wenn Sie sich überlegen, wo schicken Sie denn psychisch kranke Menschen hin, therapeutisch? Natürlich nicht auf eine Akutpsychiatrie, mit einer Angststörung, sage ich jetzt, mit einer Depression oder so, wahrscheinlich auf eine sogenannte psychiatrische Reha. Und wir wissen, dass da die Wartezeiten nach wie vor mit 7 bis 8 Monaten schon sehr, sehr hoch sind und sozusagen dann die Abwesenheit vom Arbeitsplatz einfach eine wahnsinnig lange ist. Das ist auch noch eine dieser Erkenntnisse der OECD von diesem Mental Health Report. Schauen Sie sich das einmal an. Es werden 3 Länder hergenommen und es wird die Erwerbsunfähigkeit Altersgruppen gegenübergestellt. Das heißt, es ist natürlich möglich, dass 20-jährige Menschen erwerbsunfähig sind, beispielsweise nach einem Trauma, nach einem Unfall, nach einer schweren Erkrankung. Aber logischerweise kommt die Erwerbsunfähigkeit im höheren Alter häufiger vor. Sie kommt in den meisten europäischen Ländern bei den 56- bis 64-Jährigen ungefähr doppelt bis dreimal so hoch vor wie in den jüngeren Lebensjahren. In Österreich ist dieser weiße Balken, dieser vierte, natürlich schon schwer zu erklären, außer man nimmt das Erklärungsmodell her, das ich vorhin angesprochen habe, dass wir einfach sagen, entweder jemand arbeitet, dann ist er gesund und wenn er das zum Teil nicht mehr kann, dann ist er ganz arbeitsunfähig und damit entweder in Frühpension oder nicht mehr im Erwerb. Das heißt, da spiegelt sich sehr schön wider, dass wir keine Möglichkeit haben, jemanden, der vielleicht nicht mehr voll, aber halb arbeiten kann, auch so zu beschäftigen. Noch, weil wir sozusagen hier ein bisschen von Rehabilitation auch sprechen, ich fände es sehr spannend, wenn wir sozusagen den beruflichen Kontext auch in der Reha expliziter zur Sprache bringen würden. Warum kann nicht bei einem Menschen bis 65 oder 60 der Erhalt der Erwerbsfähigkeit auch ein Reha-Ziel sein, so wie das in vielen anderen Ländern der Fall ist? Die Deutsche Rentenversicherung sagt, dass der Erhalt der Erwerbsfähigkeit ein explizites Ziel der Rehabilitation ist. Und sie unterscheiden in der Rehabilitation, das ist auch eine Studie von dort, da gibt es gemeinsam mit der Charité eine sehr intensive, die DRV betreibt eine sehr intensive Reha-Forschung, dass wenn man den Return to Work als Ziel sieht, was man auch tun kann und sicher nicht allein tun wird, weil da gibt es auch sozusagen das Subjektive, wie fühle ich mich, wie geht es mir als legitimes Reha-Ziel, aber auch den Return to Work, wenn man hernimmt, dann ist medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation der rein medizinischen Reha überlegen, weil sozusagen das Erarbeiten von beruflichen Perspektiven ein ganz zentrales Element der Rehabilitation ist. Gut, das möchte ich jetzt überspringen. Ich möchte jetzt im Wesentlichen Ihnen etwas sehr Simples sagen, nämlich wie wir das machen bei uns, das betriebliche Eingliederungsmanagement. Wir haben 2013 aus der Überlegung heraus, dass wir beschäftigen 5.000 Mitarbeiter, das ist fast eine kleine Stadt, das ist ein unglaublich großes Konvolut an Menschen, 20% sind über 50, 40% sind pragmatisierte Mitarbeiter, dass sie nicht so das Bild haben, das ist eine Bank, die, ich weiß es nicht, da rausschmeißt will, das ist ein sehr traditionelles Unternehmen, aus dem ich komme. Und wir haben gesehen, dass es einfach gerade bei älteren Mitarbeitern nicht nur, aber gerade bei älteren Mitarbeitern nach langen Erkrankungen, auch nach psychischen Erkrankungen, aber auch nach Erkrankungen wie Krebserkrankungen, nach Herzinfarkten, dass sie sich zum Teil wahnsinnig schwer tun, wenn sie zurückkommen, wieder Fuß zu fassen. Bei psychischen Erkrankungen ist die Akzeptanz des Teams und der Führungskräfte auch enden wollend, wenn sie zurückkommen und es geht noch immer nicht. Jetzt sind die 4 Monate weg, dann kommen sie zurück, die anderen haben übernehmen müssen und dann kommt der zurück und es geht noch immer nicht und es geht wieder nicht. Das sind unschöne Situationen gewesen, die auch dann immer wieder in so herumschicken von Abteilung zu Abteilung und letztlich dann in Frühpensionierungswünschen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite geendet haben. Wir haben etwas sehr Simples gemacht. Wir haben 2013 gesagt, jeder einzelne Mitarbeiter, der 30 Tage oder länger krank ist, hat das Recht, einen Zeitraum von 3 Monate lang stufenweise wieder einzusteigen, wobei das stufenweise sowohl die Arbeitszeit betrifft, als auch die Arbeitsinhalte. Ganz konkret, wenn jemand, wir haben das lange mit der Arbeitsinspektion und auch mit den Juristen der Ärztekammer durchbesprochen, weil wir gesagt haben, es ist die Rollenklarheit wichtig, die Behandlungshoheit hat natürlich der niedergelassene Arzt. Wenn jemand nach einer psychischen Erkrankung zurückkommt und er wird von uns auch sozusagen schriftlich darüber informiert, von den Arbeitsmedizinern, dann kann er beispielsweise in den ersten 3 Monaten 4 Stunden pro Tag arbeiten, bestimmte Tätigkeiten noch nicht machen, wenn sie belastend sind oder wenn plausibel ist, dass das noch nicht passt, und er bekommt den vollen Lohn. Der erste Reflex ist, das kann sich nur eine Bank leisten. Ich sage Ihnen, es hat sich nach 4 Monaten gerechnet. Wir haben natürlich irrsinnig rasch die Langzeiterkrankungen halbiert, weil es ja logisch ist. Also jeder von Ihnen, der in größeren Unternehmen arbeitet, weiß, dass es einfach ein Unsinn ist, dass alle Menschen nur nicht arbeiten wollen und in die Pension gehen. Das ist schlichtweg nicht richtig. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ich kann einfach noch nicht ganz, aber ich würde gern schon mal anfangen. Ja, ich würde gern dorthin gehen und 3 oder 4 Stunden machen. Und gerade bei psychischen Erkrankungen ist die Schwellenangst enorm, wieder zurückzukommen und 40 Stunden in diesem Bereich tätig zu sein, wo irgendwas passiert ist, was ja als unangenehm erlebt wurde. Die Führungskräfte haben nicht die Möglichkeit, das abzulehnen. Da gibt es auch ganz klare Eskalationsszenarien zum Vorstand. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter sagt, ich möchte das, dann kann er das tun. Voraussetzung ist, er muss alle 2 Wochen zu uns kommen. Wir gestalten das enorm flexibel aus. Das heißt, wir beginnen, und ich meine, da brauchen Sie jetzt kein Arzt dazu sein, es ist so, dass wir beim ersten Mal fragen, wie müsste Ihr Arbeitsplatz sein, dass Sie sagen, dann schaffe ich es ganz sicher. Und wir haben von diesen 300 Mitarbeitern, die wir wieder eingegliedert haben in diesen 3 Jahren inzwischen, keinen einzigen erlebt, der nicht wahnsinnig konstruktiv war, der nicht gesagt hat, 4, 5 Stunden kann ich mir vorstellen, das hätte ich noch Sorge, Alleinverantwortung bei Projekten oder das, aber das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Wir steigern dann alle 2 Wochen, legen das schriftlich mit dem Mitarbeiter gemeinsam fest, die Rahmenbedingungen, ohne die Diagnose nennen zu müssen, die brauchen wir auch nicht, da steht einfach nur in Kenntnis der Diagnosen, empfehlen wir folgende Rahmenbedingungen und die Führungskraft setzt das um. Man muss dazu sagen, dass das Ganze natürlich da seine Grenzen hat, wo die Leistungsfähigkeit dauerhaft eingeschränkt ist, das heißt, es gibt natürlich Erkrankungen, wo klar ist, dass der diesen Job mit diesen Anforderungen nie mehr, auch nicht in 3 Monaten, vollständig ausfüllen können wird. Das sind allerdings nur 10% der Langzeitkranken, die wir wieder eingliedern. Und für die muss man halt dann sozusagen nach dem Motto, das ist alles Vernetzung, da gibt es, die wenigsten von uns wissen, dass es gibt beispielsweise die Möglichkeit beim Bundessozialamt, das jetzt Service des Sozialministeriums heißt, bis zu, also eine ganz schöne Summe, sozusagen Kombilohnmodelle zu bekommen, wenn sie diese Menschen in Beschäftigung zu halten und, und. Ich meine, die Botschaft ist im Wesentlichen die, dass es am Wege oder dass es in den meisten Erwerbsbiografien einfach vorkommt, dass Menschen erkranken, dass sie auch schwerer erkranken oder ernsthafter erkranken und dass diese Erkrankung so gestaltet ist, dass sie die Erwerbsfähigkeit bedroht. Und es ist für das Land, also für das Individuum, für das Unternehmen, aber auch für das Land gesehen, mit Sicherheit ein Unsinn, die Investitionen ganz stark dahin zu lenken, wenn Menschen schon aus dem Erwerbsleben rausgefallen sind, die wieder zu integrieren. Es würde sehr viel mehr Sinn machen, zu sagen, man versucht, Menschen in Erwerbsfähigkeit zu halten, indem man Unternehmen unterstützt, dass sie sie drinnen halten. Manchmal wird wahrscheinlich das Unterstützen oder das Anbieten nicht reichen. Manchmal wird auch wahrscheinlich vielleicht so etwas wie eine Verpflichtung notwendig sein. Klar ist, dass wir das in der Erste Bank nur machen konnten, weil wir groß genug sind und weil wir uns das leisten können. Klar ist, ein Dachdecker mit 9 Personen wird am Anfang sich nicht drüber trauen, dass er jemanden ein halbes Jahr finanziert für Halbarbeiten und vollen Lohn. Aber diese Unternehmen würden wahrscheinlich von diesem Wiedereingliederungsteilzeitmodell, das nächstes Jahr kommen wird, profitieren. Was mich ein bisschen sozusagen skeptisch stimmt, die Gebietskrankenkasse rechnet mit 200 Fällen österreichweit pro Jahr. Ich sage Ihnen, wir hatten in der Erste Bank 300 Fälle in 3 Jahren, nur bei uns in der Bank, wo das Sinn machte. Also entweder macht man das weiter auf, dann wird es sicher ein Erfolgsmodell sein. 200 ist mit Sicherheit zu wenig, aber es ist einmal ein erster Schritt und ich halte den für hoch an der Zeit und absolut sinnvoll. Danke.